First of all, we made a recording with a fella called Tony Sheridan. We were working at a club called the Top Ten Club in Hamburg. And we made a recording with him called My Bonnie, which got to number 5 in the German hit parade, but it didn't do a thing over here.
Paul McCartney erzählt von der ersten Plattenaufnahme der Beatles mit Tony Sheridan. Die Single erreichte Platz 5 in Deutschland, konnte aber in England nichts bewegen. Das war vor 60 Jahren. Mehr dazu jetzt. Vom Anfang der Plattenkarriere der Beatles vor 60 Jahren und vom Ende der Freundschaft zwischen John und Paul vor 50 Jahren handelt diese Stunde. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und wieder mal mit popgeschichtlichen Ereignissen im Zusammenhang mit den Beatles. Dass die unvergleichliche und einmalige Plattenkarriere vor 60 Jahren begann, das ist ja mehr als nur eine Fußnote in der Pophistorie. Und dass das populärste und wichtigste Songschreiber-Duo des Planeten Pop vor 50 Jahren endgültig auseinanderbrach, das ist ja auch nur keine Petitesse in der Pop-Geschichtsschreibung. Tatsächlich griffen sich die beiden Ober-Beatles John und Paul vor 50 Jahren in aller Öffentlichkeit so massiv an, dass eine eventuelle nochmalige Zusammenarbeit zwischen den beiden zum damaligen Zeitpunkt völlig ausgeschlossen war. So hämisch und gemein von Seiten Pauls und so brutal, fast hasserfüllt von Seiten Johns, wurde die Auseinandersetzung zwischen den beiden Streithähnen geführt, dass eine womögliche Wiedervereinigung der Beatles nicht mehr vorstellbar war. Tatsächlich war die Freundschaft zwischen John und Paul durch diese hässlichen Attacken aber nicht völlig zerstört worden. Man legte den Streit sehr bald wieder bei und versöhnte sich auch sehr viel später wieder. Es gab sogar Mitte der 70er Jahre wieder einen freundschaftlichen Kontakt zwischen den beiden. Und in einer nächtlichen Session am 28. März 1974 in Los Angeles jammten die beiden sogar wieder miteinander, begleitet von Stevie Wonder und Harry Nilsson. Die musikalische Qualität soll aber sehr bescheiden gewesen sein, weil offenbar auch sehr viel Alkohol im Spiel war. Jedenfalls gab es nie wieder eine ernsthafte musikalische Zusammenarbeit zwischen John und Paul. Diese Zusammenarbeit, die bis 1969 andauerte, wird von Paul McCartney immer wieder thematisiert, mal in einem eigenen neuen Song oder ganz aktuell in einer sechsteiligen Dokumentation, die ab dem 16. Juli 2021 von dem US-amerikanischen Streamingdienst Hulu auf deren Internetplattform verbreitet wird. Außerdem wird er von der britischen Post mit einer Briefmarkenserie geehrt und nicht zuletzt erscheint ein neuer Bildband von ihm und für den Herbst 2021 ist eine Art Autobiografie angekündigt unter dem Titel Lyrics – Mein Leben in 154 Songs. Und im April 2021 erschien sein jüngstes Album, die Neubearbeitung seines letztjährigen Albums McCartney 3, unter dem Zusatztitel Imagined mit Interpretationen und Neufassungen von diversen Musikern und Sängerinnen wie Damon Albarn, Beck, St. Vincent, Josh Homme oder Phoebe Bridgers. Die letztgenannte US-amerikanische Indie-Pop-Musikerin hat den McCartney-Song Seize the Day mit viel Beatles-Reminiszenzen hörenswert neu bearbeitet.
I don't care to be bad, I prefer to think twice. All I know is it's quite a show, but it's still alright to be nice. Megastores and carnivores will turn to frozen ice. When the cold days come to be wrong. the sunny day when the world deserves to be bright. Dinosaurs and Santa Claus will stay indoors tonight. When the cold days come.
Kalifornische Sängerin, Gitarristin und Songschreiberin Phoebe Bridgers beteiligte sich am Remake des McCartney-Albums Three vom Dezember 2020, das im April 2021 unter dem Titel McCartney Three Imagined veröffentlicht wurde. Und dieses angehängte kleine Wort Imagined ist natürlich ein unverkennbarer Hinweis auf John Lennons berühmten Song Imagine und sein gleichnamiges Soloalbum, das im Herbst vor 50 Jahren veröffentlicht wurde. Ebenfalls vor 50 Jahren, genau am 28. Mai 1971, erschien Paul McCartneys zweites Soloalbum nach der Beatles-Trennung, Ram. Es firmierte unter dem Duo-Namen Paul und Linda McCartney und sorgte für Aufsehen und für Unmut in der Beatles-Fangemeinde, aber auch bei John und Yoko. Denn in mehreren Songs fanden sich Textzeilen, die als Seitenhiebe in Richtung John und Yoko verstanden wurden. Der von der Beatles-Trennung arg frustrierte Paul, der seinen drei Ex-Mitmusikern scheinbar nicht verzeihen wollte, dass sie sich bei der für ihn entscheidenden Frage des künftigen Managements der Beatles gegen ihn gestellt hatten, Paul musste offenbar Druck ablassen und tat es in etlichen seiner Songtexte des Albums Ram zum Teil auf verletzende Weise. Dazu später noch sehr viel mehr. Jetzt geht es um das, was vor 60 Jahren geschah. Die Beatles nahmen die erste kommerzielle Schallplatte ihrer Plattenkarriere auf, eine Single, bei der sie aber nur in Anführungszeichen als die Begleitband für den Sänger und Gitarristen Tony Sheridan fungierten. Am 22. Juni 1961 standen sie gemeinsam mit Tony Sheridan und mit dem Produzenten Bert Kempfert in der Hamburger Friedrich-Ebert-Halle, in der eine Art Behelfsaufnahmestudio aufgebaut worden war, und sie nahmen den Song My Bonnie mit Leadsänger Tony Sheridan auf. Doch anschließend blieb noch etwas Zeit, den die Beatles für die Aufnahme zweier eigener Titel nutzen konnten. Es war zum einen das Instrumentalstück Cry for a Shadow, das George Harrison und John Lennon gemeinsam geschrieben hatten. Diese Komponistenkombination Harrison-Lennon sollte es nie wieder bei den Beatles-Aufnahmen der nachfolgenden 9 Jahre geben. Cry for a Shadow war von der Titelüberschrift her wie vom Gitarrenstil eine Art freundliche Parodie auf die Gitarrenband The Shadows, die Begleitgruppe von Cliff Richard, die vor allem vom Gitarrensound des Leadgitarristen Hank B. Marvin geprägt wurde. Und die Beatles machten sich den Spaß, den Sound der Shadows zu imitieren, einschließlich der spontanen Schreie aus dem Hintergrund, für die der Shadows-Bassist Jet Harris berüchtigt war. Cry for Shadow, diese instrumentale Shadows-Parodie der Beatles, war nur ein Nebenprodukt der historischen Aufnahme vom 22. Juni 1961. Denn auf dem Produktionsplan stand als zentrale Aufnahme My Bonnie als A-Seite für eine geplante Single-Schallplatte. My Bonnie ist ein schottischer Folksong, der erstmals 1882 mit Text und Noten veröffentlicht wurde und im Verlauf der Jahre etliche Verwandlungen vollzog, bis der Song zum Welthit aufstieg durch die Version der Beatles und Tony Sheridan. Der ursprüngliche Text handelt von einer Frau, deren Mann als Seemann auf See ist, lies over the ocean, und ihn sehr vermisst, bring back my Bonnie to me. Eines Nachts träumt sie, ihr Mann sei verschollen, vielleicht sogar ertrunken. Die von ihr herbeigewünschten Seewinde, the winds have blown over the ocean, bringen ihn schließlich wieder zurück. Bonnie bedeutet auf Schottisch hübsch und ist meist ein weiblicher, selten ein männlicher Vorname. Der Song durchlief mehrere stilistische Verwandlungsphasen, vom Folksong zum Studentenlied, vom Kinderlied bis zum Shanty, bevor er in die Popmusik Einzug hielt. Dort wurde My Bonnie von den verschiedensten Stilarten aufgegriffen und bearbeitet, von Old-Time-Music und Country über Jazz-Fassungen wie zum Beispiel von Ella Fitzgerald, über Rhythm-and-Blues-Versionen wie zum Beispiel von Ray Charles bis hin zum Rock'n'Roll. Der heute 83-jährige US-amerikanische Gitarrist Duane Eddy hatte im Februar 1960 eine Instrumentalfassung unter dem Titel Bonnie Came Back veröffentlicht, hier im Hintergrund zu hören. Der 1980 verstorbene Orchesterleiter und Musikproduzent Bert Kempfert, dessen Komposition Strangers in the Night in der Fassung von Frank Sinatra 1966 ein Welterfolg wurde. Bert Kempfert arbeitete 1961 als Musikproduzent für die deutsche Plattenfirma Polydor und vereinbarte mit dem damals in Hamburg auftretenden Rock'n'Roll-Sänger Tony Sheridan eine Plattenaufnahme. Als Begleitgruppe empfahl Tony Sheridan die damals ebenfalls gerade in Hamburg auftretende Liverpooler Beatband The Beatles und in der Besetzung John, Paul, George und Pete Best am Schlagzeug hatten die Beatles den Song My Bonnie bei ihren Auftritten im Hamburger Top Ten Club schon oft gespielt, wobei sie die Rhythm and Blues Fassung von Ray Charles, die sie sehr schätzten, mit typischen Rock'n'Roll Elementen verbanden. Dies war auch der bevorzugte Stil von Tony Sheridan, den die Beatles auch schon live in Hamburg auf der Bühne begleitet hatten. Also stand einer Plattenaufnahme der bestens eingespielten Musiker nichts im Wege, außer der Name The Beatles, den Produzent Bert Kempfert nicht mochte. Kurzerhand benannte er die Beatles um in The Beat Brothers. Also wurde am 22. Juli 1961 in der Hamburger Friedrich-Ebert-Halle der Song My Bonnie aufgenommen und als Single im Oktober 1961 unter dem Namen Tony Sheridan and the Beat Brothers veröffentlicht. My Bonnie. Die Single My Bonnie kletterte in der deutschen Hitparade immerhin auf Platz 5. But it didn't do a thing over here. wie Paul McCartney sagte, in England konnte die Single nicht viel bewegen, was nur die halbe Wahrheit ist, denn Liverpooler Fans der Beatles betraten in Liverpool den Plattenladen eines gewissen Brian Epstein und fragten nach der Platte My Bonnie von den Beatles, die der Mann im Plattenladen aber nicht hatte und auch nicht mal kannte. Als die Nachfrage von jungen Leuten nach dieser Platte nicht abriss, orderte Brian Epstein 200 Exemplare der Single und verkaufte sie recht schnell. Jetzt wollte er wissen, wer diese Beatles denn sind. Er hörte davon, dass sie im Liverpooler Cavern auftreten. Er ging hin, war von der Live-Performance der Band begeistert, sah, wie die Fans die vier Musiker anhimmelten und spürte, dass dieser Band eine große Zukunft bevorstehen könnte, wenn sie nur richtig gemanagt würden. Der Rest ist, wir wissen schon. Nach der Aufnahme von My Bonnie in Hamburg blieb noch Zeit für einen zweiten Titel, den die Beatles unter professionellen Aufnahmebedingungen alleine aufnehmen durften. Sie spielten einen ihrer Bühnenhits, der beim Publikum in Hamburg damals 1961 immer besonders gut ankam. Der Song Ain't She Sweet stammte aus dem Jahre 1927 und war von einem Lohnschreiber-Duo eines New Yorker Musikverlages ursprünglich als Charleston geschrieben worden. Später wurde der Song von Jazzern und Rock'n'Roll-Musikern bearbeitet. Gene Vincent hatte 1956 mit seiner Rock'n'Roll-Version einen kleinen Erfolg. Die Beatles spielten eine härtere Version des Songs, auch weil das Hamburger Publikum sie in den Live-Shows dazu anstachelte. John Lennon war der Leadsänger. Die Beatles erhofften sich mit dieser ihrer eigenen Aufnahme von Ain't She Sweet, aufgenommen am 22. Juli 1961 in Hamburg, einen Plattenvertrag vom Produzenten Bert Kempfert. Der aber war nur an Tony Sheridan interessiert und nicht an dessen damaliger Begleitband, was die Beatles natürlich sehr frustrierte. Mit ihrer harten Version von Ain't She Sweet, den die Beatles auf Druck des Hamburger Clubpublikums spielten, waren sie nie so ganz zufrieden. Es klang ihnen zu sehr nach einem deutschen Marsch. Interessanterweise nahmen die Beatles den Song während ihrer Arbeiten am Abbey Road Album nochmals auf, und zwar in der langsameren, mehr swingenden Fassung, wie sie den Song eigentlich immer selbst spielen wollten. In einer nächtlichen Session am 24. Juni 1969 griffen die Beatles im Abbey Road Studio unter der Regie von George Martin Ain't She Sweet nochmals auf, nicht um den Song nochmals zu veröffentlichen, sondern als eine Art Entspannungsübung zwischen den offiziellen Abbey Road Aufnahmen in einer Pause nach den Arbeiten an den Songs Mean Mr. Mustard und Sun King. Diese relaxte Jam-Session-Aufnahme von Ain't She Sweet erschien innerhalb der Anthology Doppel-CD Nummer 3 im Oktober 1996. John singt ziemlich locker, man könnte auch sagen schlampig, jedenfalls nicht ernsthaft um Ausdruck und professionelle Performance bemüht. Oh, Hier sind John als Sänger und Gitarrist und Paul am Bass zusammen mit George und Ringo bei dieser Live-Aufnahme vom Juni 1969 noch sehr friedlich und harmonisch vereint. Das sollte sich 2 Jahre später, also vor 50 Jahren, auf krasse Weise ändern. Zwischen John und Paul flogen die Fetzen im Sommer vor 50 Jahren. Auslöser war Ram. Paul sagte über seinen Albumtitel, Zitat, Ram schien ein gutes Wort zu sein, weil es nicht nur Widder oder Ramme, Sturmbock, sondern auch Vorwärtsdrängen, also etwas Positives bedeutet. Zitat Ende. Aber auch die Rambock-Attacke wollten Experten in so manchen Texten des Albums vor Augen sehen. Es ging schon gleich los im ersten Song des Albums Too Many People. Piss off! Mit diesem nicht gerade einladenden Willkommensgruß beginnt die LP Ram und der eröffnende Song Too Many People. Oder haben sich da alle verhört und Paul singt ganz harmlos Piece of Cake? Ja, diese 3 Worte singt er tatsächlich, aber zweifelsfrei erst in der 2. Textzeile Too Many People Reaching for a Piece of Cake. Die 1. Songzeile wurde nicht nur von John als Angriff gegen ihn und Yoko verstanden. Too many people going underground. Dies soll eine Kritik an Johns politischer Radikalisierung in jener Zeit gewesen sein und an den diversen Happenings und politischen Aktionen von John und Yoko, die sich damit zu Helden des Pop-Undergrounds stilisiert hätten. Das war eine der damaligen Lesarten zwischen den Zeilen des McCartney-Textes. Ein deutlicherer Seitenhieb in Richtung John und Yoko und später in verschiedenen Interviews von Paul auch als kleine Stichelei bestätigt, war die Textzeile Too many people preaching practices. Don't let them tell you what you want to be. In einem Playboy-Interview sagte Paul 1984, er hat damals ziemlich viel gepredigt und das ging mir etwas auf die Nerven. Dem britischen Musikmagazin Mojo gegenüber präzisierte Paul 2001 den Hintergrund seiner textlichen Spitzen gegen John. Zitat, ich dachte, John und Yoko erzählen jedem, was er zu tun habe. Und ich dachte, niemand hat uns etwas vorzuschreiben. Der grundsätzliche Tenor bei den Beatles war, jeder wie er will, Freiheit. Und plötzlich hieß es, du sollst dies tun, du sollst das tun. Es hatte etwas vom erhobenen Zeigefinger und ich hatte die Schnauze voll von so etwas. Dieser Song hatte also mit ihnen zu tun. Zitat Ende. Apropos erhobener Zeigefinger und anderen was vorschreiben, was sie zu tun haben. Heute verlangt Paul von allen, die für ihn arbeiten, in seinem Beisein ausschließlich vegetarische Speisen zu sich zu nehmen. Und wehe, sie missachten des Chefs Anweisung. Es sollen deshalb schon einige Leute aus dem Mitarbeiterstab gefeuert worden sein. Gerücht, alles Gerüchte. Im gleichen Mojo-Interview enthüllte er, was er am Anfang des Songs tatsächlich sang. Zitat, Piss off, Cake. So als würde ein Stück Kuchen einen plötzlich ankotzen. Das hat aber nichts weiter zu bedeuten, das ist harmlos, nur eine kleine Stichelei. Zitat Ende. Die angeblich kleine Stichelei wurde von John als massive Breitseite gegen ihn und Yoko verstanden. Und nicht nur von ihnen. Der Songtext beinhaltet noch weitere Sticheleien. Im Playboy-Interview von 1984 wiegelte Paul zunächst ab, mehr als die Zeile Too many people preaching practices hätte sich nicht auf John und Yoko bezogen. Doch dann fiel ihm noch ein, Zitat, Oh, there was Yoko took your lucky break and broke it in two. Zitat Ende. Glücklicherweise hatte Paul diesen eindeutigen Text, den er ursprünglich so verfasst hatte, dann doch nicht gesungen. Stattdessen formulierte er allgemeiner, You took your lucky break and broke it in two. Aber was soll das bedeuten? Diese Zeile ist für einen Nicht-Muttersprachler nicht so leicht zu verstehen. Der idiomatische Ausdruck Lucky Break heißt auch im übertragenen Sinne nicht etwa freudiger Abschied, sondern so viel wie Glücksfall, glücklicher Zufall, große Chance oder auch Dusel, Massel, Schwein. Wenn man nun interpretiert, dass Paul mit Your Lucky Break Johns Glücksfall meint, mit ihm, Paul, zusammengetroffen und zusammengearbeitet zu haben, dann könnte der Satz bedeuten, dass Yoko bzw. er, also John, den Glücksfall Paul und John in 2 Teile zerbrochen hat. Bleibt man bei dieser Deutung, dann klingt die sich anschließende Frage weniger besorgt als hämisch. Now what can be done for you? You break it in two. Was kann für jemanden getan werden, der seine große Chance vermasselt hat? Zu böse interpretiert? Es finden sich noch weitere Stellen im Songtext, die auf John und Yoko abzielen könnten, aber da würde man sich noch mehr ins Spekulative begeben. Musikalisch bleibt der Song im herkömmlichen Rahmen, doch während die Strophen Too Many People, das in G-Dur stehenden Songs, mit der üblichen Harmonik aufwarten, überrascht der Refrain That Was Your First Mistake mit einer ungewöhnlichen Akkordverbindung. Die Gesangsmelodie des Refrains, zum Teil im Falsett gesungen, klettert in fanfarenähnlichen Dreiklangintervallen über die Oktave hinaus und beweist wieder mal Pauls Talent für starke Melodien. Der erste Song des Albums Ram, Too Many People, setzte die ersten Sticheleien. Und im Song Nummer 2 ging es gleich weiter. Wenn der Solist Paul seine drei Ex-Bandkollegen verklagt, um aus dem Beatles-Vertrag herauszukommen, und dann einen Song mit dem Titel Three Lakes veröffentlicht, muss er sich nicht wundern, wenn alle Welt, einschließlich der drei Ex-Kumpels, zu wissen glaubt, wovon der Songtext handelt. Indizien liefert der Text genug. Mein Hund, der hat drei Beine, aber laufen kann er nicht. Bei einer solchen Textzeile denkt doch jeder, aha, jetzt bezeichnet er die Beatles schon als seinen Hund, der ohne ihn natürlich nicht laufen kann. Tja, was wird aus einem Rassehund, der sein viertes Bein verloren hat? Da hätten die anderen dreimal besser auf ihr viertes Bein aufpassen sollen. Das ist natürlich zusammenfantasiert und keine ernsthafte Textinterpretation, aber vielleicht ist da was dran. Eine andere Textzeile drückt unmissverständlich eine schwere Enttäuschung aus. Ich dachte, du wärst mein Freund, aber du hast mich im Stich gelassen. Von Verletzlichkeit und Galgenhumor spricht dieser Vers. Wenn ich hoch über den Wolken fliege, dann kannst du mich herunterholen mit nur einer Feder. Ja, du könntest, aber du weißt, das ist nicht erlaubt. Etliche Zeilen verschleiern ihre Botschaft hinter mehrdeutigen Metaphern. Noch ein Beispiel. Eine Fliege fliegt herein, eine Fliege fliegt hinaus. Die meisten Fliegen haben drei Beine, aber meine hat eines. Ist das witzig gemeint? Ist das eine verschlüsselte Botschaft oder einfach nur Nonsens? Der Song beginnt als urig-ländlicher Folkblues, reduziert auf Akustikgitarre und Bass, plus Vorsänger und antwortendem Chor. Dann setzen Schlagzeug und E-Gitarre ein und vermitteln ein urbanes Blues-Feeling. Später wird der Druck von allen Instrumenten erhöht, wodurch sich der Song zum kraftvollen Rhythm and Blues mausert. Gegen Ende folgt ein Rhythmuswechsel und plötzlich groovt der dreibeinige Blues im Stile eines Southern Rock. Die traditionelle Harmonik des Blues-Schemas wird dabei niemals verlassen, Langeweile kommt aber trotzdem nicht auf. Abwechslung bietet zum Beispiel das Drehen am Stereo-Panorama-Regler, denn plötzlich kommt Pauls Stimme für kurze Zeit nur aus dem linken Kanal und wird zusätzlich zu einer Art Telefonstimme klanglich verfremdet. Und zum Abschluss hat er noch einen Witz auf Lager. Mein Hund, der hat drei Beine. Dein Hund, der hat keine.
Well, when I walk,
love me still. A dog is here.
Auch den Songtext des nächsten Songs aus dem Album Ram, Song Nummer 4, mit der direkten Anrede Dear Boy, bezog John Lennon auf sich. Gründe dafür schien der Text genügend zu liefern. Gleich mit den ersten Zeilen glaubte John, den Vorwurf zu hören, er habe nie begriffen, was er an Paul eigentlich hatte. Paul singt: Ich schätze mal, es war dir niemals klar, was du gefunden hattest. Ich schätze mal, du hast es nie wahrgenommen, dass sie das süßeste Geschöpf weit und breit war. Ich schätze, du hast nie gesehen, dass da Liebe war. Lennon und andere gingen davon aus, dass Paul in die Rolle einer Sie geschlüpft sei, um zu verschleiern, dass er sich selbst meinte. Weitere Songzeilen schienen diese Deutung zu bestätigen. Ich nehme an, du hast es nie begriffen, mein Junge. Ich hoffe, du wirst nie erkennen, wie viel du verloren hast. Paul gab allerdings klar zu verstehen, dass der Text in keiner Weise etwas mit John zu tun habe, sondern auf Lindas Ex-Mann zielte. Zitat: Es war ein Kommentar über ihn, denn ich dachte, Mann, sie ist so unglaublich. Ich vermute mal, du hast das nie mitbekommen. Zitat Ende. Lindas erste Ehe dauerte von 1962 bis 1965. Die Tochter aus dieser Verbindung, Heather Louise, wurde später von Paul adoptiert. Im Zwischenteil singt Paul über seine Depressionsphase nach dem Ende der Beatles und dass Lindas Liebe ihn wieder aufgerichtet habe. My heart was down and out, but her love came through and brought me round. Musikalisch herausragend ist das komplexe Chorarrangement, das sich wie eine Verbeugung vor den raffinierten Chorsätzen der Beach Boys anhört und in der Schlusssequenz an einen Choral erinnert. Als auffällige Effekte stechen unmittelbar nach dem Zwischenspiel das hämmernde Staccato des Klaviers auf einem einzelnen Ton heraus und Pauls Gesangsmelodie gegen Ende, die bis in den tiefsten Keller hinabsteigt, um dann plötzlich in den 24. Stock hinaufzuschnellen und dabei eine Hürde von fast 1,5 Oktaven überspringt. Alle Achtung, der Mann kann wirklich singen. Und dazu natürlich auch hübsche Lieder schreiben, die nicht nur schön anzuhören sind, sondern auch Raffinement haben. Ein weiterer Song aus den Aufnahmesessions zum Album Ram sorgte für Diskussionen, ob Paul auch hier in seinem Songtext gegen John geschossen haben könnte. Es geht um den Song auf der Rückseite der Single Another Day, die im Februar 1971, also 3 Monate vor dem Album Ram, veröffentlicht wurde. Im nicht nur schwelenden, sondern zunehmend eskalierenden Konflikt zwischen den ehemaligen engen Vertrauten Paul und John konnte die Rückseite Oh Woman, Oh Why der vorab veröffentlichten Single Another Day als weiteren Angriff auf John und Yoko verstanden werden, schrieb der McCartney-Biograf Howard Sounds. Im Text dieses rauen Bluesrock greift der Protagonist der Songgeschichte die angesungene Frau an. Er habe genug von ihren Lügen und ihrem falschen Getue. Und er fragt, was er getan habe und woher sie die Pistole hätte. Im Songverlauf hört man mehrere eingeblendete Pistolenschüsse und die anklagende Frage, Woman, what have you done? Sollte der Songtext in einer übersteigerten Dramatisierung auf Yoko gemünzt sein? Schließlich war Paul von Johns Seite radikal entfernt worden, ab dem Zeitpunkt, als Yoko in Johns Leben trat. Und was hat jene Zeile zu bedeuten, in der es heißt, ich weiß nicht, warum ich selbst es mit ihr probieren wollte, denn ich komme nicht klar und meine Hände sind gebunden. Es hielt sich ja lange das Gerücht, dass zwischen Paul und Yoko irgendetwas gelaufen wäre an jenem Abend, als Yoko Paul in dessen Londoner Wohnung aufsuchte, um ihn für eines ihrer künstlerischen Projekte als Mäzen zu gewinnen. Der habe sie aber an John verwiesen, was, wie man weiß, die Welt der Beatles, des Pop und überhaupt veränderte. Paul habe aber vor dieser Vermittlung, Zitat, nichts Besseres zu tun gewusst, als sich der speziellen Künste der Japanerin persönlichst zu versichern, schrieb der McCartney-Buchautor Harald Martin. Alles nur Gerüchte. Gesichert, weil nachhörbar, ist Pauls extremste Form von Gesang im Song Oh Woman, Oh Why. Sein vokaler Auftritt ist hier schon nicht mehr als Singen zu deklarieren. So sehr kippt seine Stimme, fast am geräuschhaft röchelnden Limit, in ein aggressives Schreien, das sich manchmal gar wie ein quäkendes Gekreische anhört. Auch die massiven Drumbeats und eine soundprägende Slide-Gitarre tragen dazu bei, dass Oh Woman, Oh Why in die Schublade der ungewöhnlichen McCartney-Songs einzusortieren ist. Zu den herausragenden Songs des Albums Ram, das vor 50 Jahren veröffentlicht wurde, zählt natürlich der Medley-ähnliche Song Uncle Albert, Admiral Halsey. singt Paul tatsächlich über seinen Onkel Albert Kendall, den lustigen Vogel, der gerne einen über den Durst trank und dann mehr oder minder lallend Bibelverse zitierte. Und wer ist Admiral Halsey? Ist der US-amerikanische Flottenadmiral William Frederick Bull Halsey Jr. gemeint, der im Zweiten Weltkrieg als Kommandeur einer Flotte der US Navy gegen Japan kämpfte und mit seinem Flaggschiff USS Missouri in der Bucht von Tokio vor Anker ging, wo die endgültige Kapitulation Japans am 2. September 1945 unterzeichnet wurde? Und war diese Frau, die den Krieg in die Reihen der Beatles trug, nicht eine Japanerin? Und war sie nicht von Admiral McCartney zur freiwilligen Kapitulation aufgefordert worden? Man erinnere sich an seine unmissverständliche Anweisung: Get back to where you once belonged. Und sind die Songzeilen Hails Across the Sky und Get Your Feet Up Off the Ground nicht eindeutige Drogenhinweise und Verherrlichungen des High-Seins? Fragen über Fragen, die von den McCartney-Exegeten vornehmlich aus dem Fanlager heftig diskutiert werden. Der Montagesong Uncle Albert, Admiral Halsey wurde aus vier verschiedenen Songfragmenten zusammengebaut und besteht aus insgesamt 12 Einzelthemen, die zum Teil mehrmals innerhalb der Gesamtstruktur auftauchen. Die schnelle Abfolge der verschiedenen Themen macht den Song abwechslungsreich, verhindert das Aufkommen von Langeweile über die Gesamtlänge von immerhin knapp 5 Minuten und erinnert im formalen Aufbau ein wenig an das lange Medley auf der B-Seite des Abbey Road Albums. Auch George Martins Orchesterarrangement für das New York Philharmonic Orchestra trägt dazu bei, dass Beatles-Erinnerungen wachgerufen werden. Auf die kleinen Sticheleien und gröberen Angriffe in Richtung John und Yoko, die in manchen Songtexten des Albums Ram mal versteckt, mal verklausuliert sind, mal sehr offen zutage treten, antwortete John postwendend mit seiner Songattacke von deutlich schärferem Kaliber. In seinem Song How Do You Sleep aus seinem Erfolgsalbum Imagine, das 4 Monate nach Ram auf den Markt kam, steigert sich John Lennon in verbale Ausfälle, die den Friedensapostel Lennon selbst diskreditieren. Dazu mehr in einer späteren Sendung. Diese Kramladenausgabe von und mit Volker Rebell und mit dem Thema: Vor 60 Jahren nahmen die Beatles ihre erste Singleplatte mit Tony Sheridan auf und vor 50 Jahren herrschte bitterer Unfrieden zwischen John und Paul. Diese Sendung geht zu Ende mit einem Ausschnitt aus Pauls und Lindas opulentem Song Uncle Albert, Admiral Halsey.
We're so sorry. So sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert, but there's no